Ja, guten Morgen, liebe Geschwister und Gäste. Schön, dass ihr da seid. Und wir sind ja im Johannesevangelium. Und der zentrale Vers im Johannesevangelium lautet wie folgt. Johannes 20, 31. Ich lese ihn von Zeit zu Zeit immer mal wieder vor, damit wir so die Grundaussage des Johannesevangeliums verstehen. Warum hat Johannes dieses Evangelium geschrieben? Das lässt er uns nicht im Ungewissen. Er schreibt hier in 20,31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Also es geht im Johannesevangelium um die Person Jesu Christi, wer er ist, warum er in diese Welt gekommen ist, warum er gestorben ist und auch auferstanden ist. Und daraus folgt, damit ihr durch Glauben, und das ist eben die Brücke zum Leben. Durch Glauben heißt es hier, Leben habt in seinem Namen. Das ist das Ziel des Johannesevangeliums. Und wir sind da mittendrin und wir sind jetzt in Kapitel 9 gelandet. Und da wollen wir weitermachen. Wir haben heute einen sehr anspruchsvollen Text. Das ganze Kapitel 9 folgt aus diesem Ereignis, was Jesus hier tut, nämlich einen Blinden sehend machend. Daraus entwickelt sich wieder eine große Kontroverse, eine große Diskussion mit dem religiösen Volk der damaligen Zeit, mit den Juden, mit den Pharisäern. Und ich möchte zu Anfang die Verse 1 bis 12 lesen und dann ein paar grundsätzliche Aussagen machen zu dem Kapitel 9 und dann gehen wir in den Text. Und wir haben ja heute Abend mal, deswegen werden wir um Viertel vor 11 schließen mit der Predigt. Es wird natürlich noch eine Folgepredigt geben, also wir kommen da nicht voll durch, aber wir werden zumindest den Einstieg schaffen heute. Lasst uns den Text lesen aus Johannes Kapitel 9, Abvers 1. Und als er, Jesus, vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloah. Das heißt übersetzt, der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, er ist's, andere aber, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloah und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß nicht. Lass uns noch mal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass du redest durch dein Wort und dass du uns Jesus groß machen möchtest heute Morgen. Danke dafür, dass wir dich kennen dürfen, aber dass es auch immer wieder die Chance gibt, dich kennenzulernen. Und dafür wollen wir dich preisen und dir danken und dich bitten jetzt, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. In Jesu Namen. Amen. Dieses ganze Kapitel 9, worum geht's da? Im Grunde genommen kann man sagen, ein Blinder oder Blinde werden sehend und Sehende bleiben blind. Klingt das für euch logisch? Ehrlich? Ich hatte gehofft, nein. Also Blinde werden sehend und Sehende bleiben blind. Wie komme ich zu dieser Aussage? Die finden wir eigentlich am Anfang, die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, da geht es um einen Blinden, der sehend wird, physisch sehend wird, erstmal. Aber aus diesem Ereignis entwickelt sich etwas, wo Jesus diesem Menschen mehrmals begegnet und ihn nicht nur physisch sehend macht, sondern auch geistlich sehend macht. Denn das ist das Anliegen des Evangeliums, das ist das Anliegen Gottes. Er will nicht nur, dass es uns Menschen gut geht, physisch, sondern er will, dass Menschen in Beziehung mit ihm treten und kommen und neues Leben erfahren, geistlich. Denn wir sind geistlich tot und wir brauchen Leben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass da viele Menschen waren, die sehend waren, physisch, und auch meinten, geistlich sehend zu sein, und doch waren sie blind. Und Jesus beschreibt das dann so am Ende dieses Kapitels 9, das könnt ihr dann für euch mal lesen zu Hause, da sagt er in Vers 40, und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Was sagt Jesus da? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Versteht ihr? Die, die meinen zu sehen, bei denen bleibt die Sünde das Problem. Und dieser Mann, der blind war, wird sehend und am Ende entdeckt er und er sieht Jesus als den, der er ist. Und das war das Ziel dieses Ereignisses. Und Jesus ist ja, ich finde das so, also wenn ihr mal den Kontext jetzt nochmal seht, wir haben ja gesehen, Kapitel 8 war sehr, sehr dramatisch. Er war im Tempel, im Laubhüttenfest und die Leute drängten ihn, sie bedrängten ihn. Und am Ende dieses Kapitels haben wir gelesen, da spricht Jesus im Vers 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Er nimmt den Namen Gottes für sich in Anspruch. Und die Reaktion des Volkes im Tempel war, da hoben sie Steine auf, um ihn zu werfen, auf ihn zu werfen. Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Das heißt, das war die Situation. Jesus geht aus dem Tempel heraus, er muss fliehen, weil sie ihm das Leben nehmen wollen. Sie wollen ihn steinigen, weil er beansprucht, Gott zu sein. Und jetzt geht er aus dem Tempel raus und am Tempelausgang heißt es hier in Kapitel 9, Vers 1, und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Das war die Situation. Jesus rennt um sein Leben und dann sieht er einen Blinden. Ich weiß nicht, ich finde das krass. Wenn wir um unser Leben laufen, was machen wir? Wir laufen. Wir bleiben nicht stehen. Wir schauen auch nicht. Wir wollen nur weg. Jesus ist anders. Obwohl er selbst um sein Leben rennt, sieht er trotzdem die Not der Menschen. Das ist gewaltig. Und wisst ihr, im Grunde genommen könnten wir den ganzen Morgen heute nur über diesen ersten Vers nachdenken. Denn es heißt hier, und als er vorbeiging, sah er einen Menschen. Der blind war von Geburt an. Frage oder Feststellung. Der Blinde, der konnte Jesus nicht sehen. Richtig? Er war blind. Aber Jesus sah den Blinden. Und wisst ihr, da kann man viele Anwendungen haben. Im Grunde genommen ist das Evangelium. Wir waren blind. Und hätte Jesus uns nicht gesehen, wir wären nie sehend geworden. Richtig? Aber ich finde das so stark hier. Jesus sah einen Menschen. Da gab es sicherlich viele. Aber er sah diesen Mann, der blind war von Geburt an. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mit Menschen in Beziehung trete, ist, was sehe ich? Oder wie sehe ich die Menschen? Wie siehst du die Menschen, die um dich herum sind, denen du begegnest? Und Jesus sah die Menschen voller Mitleid, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Gnade. Sehen wir die Menschen auch so? Und ich beschäftige mich ja persönlich momentan sehr viel mit dem Buch Jona. Wisst ihr, Jona hatte die richtige Theologie, er kannte seinen Gott, er war berufen von Gott, er war der perfekte Missionar, wenn man so will. Er hatte ein intensives Gebetsleben, er betete in Orten, die wir nicht mal kennen, im Bauch eines Fisches. Und er predigte und eine Erweckung fand statt. Und trotzdem hatte Jona ein Problem. Er sah die Menschen nicht so, wie Jesus sie sieht oder wie Gott sie sah im Alten Testament, richtig? Er wollte nicht, dass eine ganze Stadt gerettet wird. Und damit war er eigentlich disqualifiziert. Aber Gott hat so viel Geduld mit diesem Mann gehabt, hat ihm immer wieder Beispiele gegeben, wie Gott Menschen sieht. Und wisst ihr, das ist etwas, was, glaube ich, unheimlich wichtig ist für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir anfangen, die Menschen zu sehen, wie Gott sie sieht. Jesus sah die Menschen so. Ihm waren sie nicht egal. Und wisst ihr, gerade Blinde, das sind die Menschen damals gewesen, und die am Rande der Gesellschaft standen. Heute leben wir in einer Gesellschaft, die vorbeisieht, vorbeischaut. Sie werden gar nicht wahrgenommen. Menschen mit Behinderung, Menschen, die durch Umstände oder durch falsche Entscheidungen im Alkohol oder in der Drogensucht gelandet sind. Da schaut man weg. Jesus schaut hin. Genau dort. Frage, schauen wir da auch hin? Oder machen wir auch einen Bogen? Und das finde ich so herausfordernd, dass Jesus sah diesen Menschen, der blind geboren war. Frage ist, wie sehen wir die Menschen um uns herum? Der Blinde konnte Jesus nicht sehen, aber Jesus sah ihn. Und das ist so stark. Und jetzt entsteht eine Frage, die Jünger haben an Jesus, die, finde ich, ziemlich krass ist, insofern, dass sie Jesus fragen in Vers 2, und seine Jünger fragten und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? War nicht sehr sensibel, was die da sagten, oder? Sie dachten, da müsste es ja einen Grund geben. Und das war nicht so untypisch, das war damals sehr weitläufig. Man glaubte sogar, dass Kinder im Mutterleib schon sündigen könnten und aufgrund dessen eben blind geboren werden. Erstaunlicher umso mehr ist die Antwort, die Jesus gibt. Sie lagen völlig falsch in ihrer Beurteilung, in ihrer Bewertung dieser Situation. Denn Jesus sagt jetzt etwas ganz Erstaunliches, und das führt uns an unsere Grenzen, was unser Verständnis von Gott betrifft, bin ich mir sicher. Denn Jesus sagt jetzt als Antwort: weder dieser hat gesündigt, das ist schon ziemlich stark, wenn wir darüber nachdenken, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Habt ihr damit ein Problem mit dieser Aussage? Ich hoffe. Nicht insofern, dass wir zweifeln an dem, was Jesus sagt, in dem Sinne, aber inhaltlich, was ist das für ein provokativer Gedanke, den Jesus da formuliert? Dass weder dieser Mann, der blind geboren wurde, noch seine Eltern gesündigt haben, sondern damit die Werke Gottes offenbar werden. Was heißt das? Was bedeutet das? Heißt das, dass dieser Mann kein Sünder war? Das glauben wir nicht, denn jeder Mensch, der geboren ist, ist in Sünde geboren. David beschreibt das: im Mutterleib sind wir geboren als Sünder, oder wir sind mit Sünde im Mutterleib geboren, gezeugt. Also das kann es nicht bedeuten, aber was Jesus sagen will, ist, dass hier keine bewusste Sünde stattgefunden hat, die zur Ursache oder zur Folge hatte, dass dieser Mann blind geboren wurde. Weder Mutterleib noch die Eltern noch irgendwas, sondern es sollten die Werke Gottes offenbar werden. Dieser Mann ist blind geboren, um die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Das ist krass. Und wir sagen vielleicht: der arme Kerl. ein halbes Leben, der war erwachsen mittlerweile, die Eltern kommen später auch noch ins Spiel, die konnten für ihn nicht mehr sorgen, er musste betteln gehen am Tempel, weil da Menschen waren. Selbst die Eltern haben aufgegeben, sie konnten nicht mehr ihn versorgen, er musste betteln. Und er wird geboren mit Blindheit, um die Werke Gottes zu offenbaren. Das stößt bei mir an Grenzen, was mein Verständnis von Gott betrifft. Weil wir denken, Gott, wie kannst du das zulassen? Wie kann ein Mensch blind geboren werden zu deiner Ehre, der arme Kerl? Aber was uns das sagen will, ist, dass Gott nicht in allererster Linie interessiert das an unserem physischen Wohlergehen. Sondern er ist besorgt oder es konzentriert sich um seine Herrlichkeit. Und das stößt uns auf, weil im Grunde genommen will der Mensch im Mittelpunkt stehen, oder nicht? Wir wollen die Kings sein. Aber es geht um Gottes Herrlichkeit, um Gottes Größe. Es geht um ihn. Und das ist die Frage an uns heute Morgen: Ist dein Gott groß genug, dass du das verstehen kannst? Oder kommst du zu dem Punkt zu sagen, ich dachte immer, Gott ist gut und Gott meint es gut mit mir und er will ja nicht, dass wir, und wir können ja auch Bibelverse ziehen, dass wir nicht leiden. Aber hier heißt es, dieser Mann ist geboren, um die Werke Gottes offenbar werden zu lassen. Was uns sagen will, dass Gott anders ist wie wir und andere Vorstellungen, andere Gedanken hat, auch über das Leben, auch über dein Leben. Und dass er nicht immer darauf bedacht ist, nur dass es dir oder dass dein Leben so funktioniert, wie du es dir vorstellst oder wie du es gerne hättest. Sondern Gott hat größere Gedanken, höhere Gedanken, die wir nicht verstehen. Und am Ende führt es dazu, dass Gott groß wird. Das ist das Ziel Gottes, dass sein Name groß wird. Und in diesem Fall können wir sagen, dass dieser Mann wird ja geheilt. Und wir können sagen, ja, das hat ja funktioniert. Aber was ist mit mir? Ich bin vielleicht mit meinem Leiden ein Leben lang unterwegs. Was ist mit mir? Und da fällt uns sicherlich die Stelle ein, wo Paulus betet, wo er auch diesen Pfahl im Fleisch beschreibt und sagt, Gott, nimm mir das doch weg. Ich könnte dir doch viel besser dienen, wenn du diesen Pfahl aus meinem Fleisch nimmst, in 2. Korinther 12. Und er ringt im Gebet mit Gott über diesen Pfahl, den er nicht weiter beschreibt. Wir wissen nicht, was es war. Aber er wollte ihn loswerden. Und was sagt Gott zu ihm? Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Gnade ist, haben wir gerade vorhin gesungen auch, wird in Schwachheit mächtig. Das heißt, Gott hat diesen Pfahl, was immer das war, im Leben dieses Mannes Paulus gelassen, damit er lernt, aus der Gnade Gottes zu leben. Also es kann sein, dass Gott sich verherrlicht, durch Heilung, wenn man so will. Es kann aber auch sein, dass Gott sich verherrlicht in dem, was du trägst. Vielleicht ein ganzes Leben lang. Können wir das für uns so zur Wahrheit machen in unserem Leben? Das ist ganz wichtig. Dass unser Gott so groß ist, dass er auch Leid in unser Leben lässt zu seiner Herrlichkeit. Wir hätten es gerne anders, oder nicht? Wer leidet von uns gerne? Hand hoch. Niemand. Aber Gottes Gedanken sind größer, höher, schöner und er hat zum Ziel, dass er verherrlicht wird. Sei es durch Heilung oder sei es, dass wir es tragen. In diesem Fall hier wurde dieser Mann geboren blind, um die Werke Gottes zu offenbaren. Und Jesus geht weiter und sagt, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Jesus ist in der letzten Phase seines Lebens. 6 Monate später wird er am Kreuz hängen. Und Kapitel 9 ist auch schon so eine langsame Wende von dem Volk weg zu seinen Jüngern. Denn die letzten Kapitel, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, da konzentriert er sich nur noch auf seine Jünger. Der öffentliche Dienst nimmt immer mehr ab. Er bereitet die Jünger vor auf seinen Weg zum Kreuz, aber auch auf seinen Weg zum Vater. Und hier sehen wir schon so ansatzmäßig, dass Jesus sich langsam in diese Richtung bewegt. Und er sagte, ich muss die Werke wirken dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Also es gibt einen Moment, wo dieser Tag in meinem Leben zumindest aufhört, denn er wusste, ich muss zum Kreuz. Aber es gab noch Dinge zu tun. Und solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wir sagen, seine Zeit kommt. Aber er hat ja diesen Auftrag an wen weitergeleitet? Was sagt denn Matthäus? Ihr seid das Licht der Welt. Oder ihr seid der Berg auf der Stadt. Oder den Leuchter, den soll man nicht unter den Scheffel stellen, sondern auf einen Leuchter stellen, damit er leuchtet. Ihr seid das Salz der Erde. Er hat diesen Auftrag weitergegeben an uns. Aber solange Jesus hier auf der Erde wandelte, war er das Licht und ist er das Licht der Welt. Aber dieses Licht wird von der Finsternis verschluckt in dem Moment am Kreuz. Und das wusste Jesus, dass das auf ihn zukommt. Und als er dies gesagt hat, und das ist jetzt das Interessante an dieser Begebenheit, was hätte Jesus machen können, um diesen Konflikt, der daraus entsteht, den sehen wir ja erst noch, aber was hätte er machen können? Er hätte einfach zu dem Blinden sagen können, was? Sei sehend. Das hätte völlig ausgereicht. Jesus hat die Macht. Er konnte zu den Wellen sagen, seid still, und sie waren still. Hätte er nicht zu den Blinden sagen können, sei sehend. Hat er aber nicht. Und den Grund dafür sehen wir. Weil Jesus arbeitet immer auf verschiedenen Ebenen. Er hat immer verschiedene Aspekte oder verschiedene Perspektiven auf eine Situation. Auf verschiedenen Ebenen arbeitet Jesus. Und der Jesus hier, er heißt im Vers 6, als er dies gesagt hat, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Das klingt für uns erstmal gar nicht so dramatisch. Dramatisch wird es nur, weil er das am Schabbat tat. Wir erinnern uns, ja, dass der Jesus öfter mal so ein Wunder tat, mitten am Schabbat, wo es eigentlich nicht erlaubt war. Genau. Ja? Also er provoziert, er fordert heraus die Menschen der damaligen Zeit, die religiöse Elite. Und daraus entsteht ja dann diese Diskussion, die wir dann noch später betrachten werden, beim anderen Mal. Aber Jesus macht einen Brei mit seinem Speichel und streicht ihn auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloah, welcher bedeutet gesandt. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Das ist das, was das Evangelium macht mit einem Menschen. Es macht einen Menschen sehend. Das ist ein wunderschönes Bild hier eigentlich, was wir hier finden. Denn der ganze Prozess hier, dieses Gesandte, wer war denn der Gesandte Gottes? Es war Jesus. Jesus wurde von Gott in diese Welt gesandt, um Menschen zu sterben, aufzuerstehen, um Menschen wieder sehend zu machen. Hier sehen wir das Evangelium. Jesus selbst, Fleisch geworden, das Wort Gottes wurde Fleisch und wohnt unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und so geht dieser Mann, der sein halbes Leben lang blind war, zu diesem Teich, wäscht sich und kommt sehend wieder. Das geschieht, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Und dann, daraus entsteht jetzt eine Diskussion. Die Nachbarn sehen wir hier, die zuvor den Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, er ist es, andere aber, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagt, ich bin's. Ist lustig irgendwie, ja? So, was daraus entsteht. Er ist jetzt sehend und offensichtlich hat er sich äußerlich schon gleich irgendwie verändert, weil normalerweise würde ich sagen, wenn die Leute ihn regelmäßig gesehen haben, die müssen ihn doch erkennen. Und doch war er irgendwie anders geworden. Und ich hoffe, dass es auch in unserem Leben so ist. Dass wenn Jesus in unser Leben einzieht, dann verändert sich was. Du bleibst nicht mehr so, wie du bist. Er fängt an, dein Leben zu verändern. Zu dem zu machen, wofür Gott uns ursprünglich geschaffen hat. Und das sehen wir hier schon sehr schön, obwohl er jetzt erstmal nur physisch sichtbar, also sehen konnte, er ist ja noch nicht so weit, dass er Jesus erkennt. Das entwickelt sich ja erst. Denn er sagt ja dann, da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Wie bist du sehend geworden? Er antwortete und sprach, ein Mensch. Ein Mensch, der Jesus heißt. Das ist alles, was er wusste. Mehr wusste er von der Wahrheit nicht, wer dieser Jesus war. Das entsteht erst im Gespräch. Wir werden später sehen, dass er dann in Vers 17 zum Beispiel sagt, er ist ein Prophet. Und auch wie sein Mut wächst, wo er das religiöse Volk nach dieser Erfahrung sogar konfrontiert mit diesem Jesus. Er wird zum Zeuge. Das ist gewaltig. Aber da müsst ihr noch ein bisschen gedulden, da kommen wir erst noch hin. Aber er weiß erstmal nur, es war Jesus, der ihn sehend gemacht hat und er bezeichnet ihn als einen Mensch. Und so ist es oft auch im Leben von Menschen. Das sind so Phasen. Das ist nicht, dass es auf einmal gleich Klick macht, sondern man beschäftigt sich erstmal mit diesem Jesus. Wer ist der? Wer war er? Und zuerst ist er erstmal nur ein Mensch. Aber dann, wenn sich jemand intensiver mit dem Leben des Herrn Jesus auseinandersetzt, wird erkennen, dass er anders war. Er war nicht nur ein Mensch. Er war Gott Mensch geworden. Aber das ist oft im Leben eines Menschen ein Prozess, den Gott ihm langsam durchführt. Und das durchläuft dieser Mann auch. Und er erklärt ihnen, was passiert ist eigentlich, den Leuten, den Nachbarn. Und dann fragen sie ihm am Ende, da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Und er antwortete, ich weiß es nicht. Ist schon eine interessante Begebenheit. Was nehmen wir für uns heute Morgen mit aus diesem Text? Wir haben uns die Frage gestellt, ist dein Gott groß genug, dass er auch Leid in deinem Leben zulassen kann und du trotzdem an seiner Liebe und Güte und Gnade festhältst? Ist dein Gott groß genug dafür? Ich hoffe. Denn Leid ist Teil des Lebens eines Christen. Es ist so. Gott nimmt dir nicht alles weg an Leid. Und im Gegenteil, manchmal kann es sogar sein, dass, wenn du festhältst an Jesus, dass du umso mehr Leid in deinem Leben erfährst. Weil jetzt schwimmen wir gegen den Strom. Das ist das eine, was wir vielleicht heute neu drüber nachdenken dürfen und können. Wie groß ist mein Gott? Das zweite, was wir gesagt haben, ist, wie sehen wir die Menschen um uns herum? Sehen wir die Menschen? Oder gehen wir einfach achtlos vorüber? Und mit welchen Augen sehen wir die Menschen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und ich glaube auch, jeder, der im Dienst steht oder irgendwie unterwegs ist, auch Menschen zu erreichen. Ich glaube, das ist so, sollte für uns alle so immer eine ganz wichtige Frage sein. Wenn ich rausgehe oder Menschen begegne oder wenn ich in die Gemeinde komme, dass wir beten, Herr, lass mich die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Auch unter uns. Wie schnell können wir an Menschen vorbeigehen und wir sehen nicht die Not vielleicht im Leben des anderen. Dass wir Gott bitten, öffne mir die Augen, dass ich sehe, wie du die Menschen siehst. Das können wir mitnehmen. Und das Dritte, was wir mitnehmen können, ist, dass Jesus gekommen ist, um Blinde sehend zu machen. Das ist das Evangelium. Aber diese Botschaft ist für manche auch, dass sie meinen, sehend zu sein und doch blind bleiben. Für die einen ist es ein Eckstein, an dem ihr Leben sich orientiert, für die anderen ist es ein Stolperstein. Im Korinther wird uns das beschrieben. Und ich wünsche, dass es eigentlich für alle, die wir heute Morgen sind, zu einem Eckstein, zu einem Fundament in unserem Leben geworden ist. Und wenn jemand noch auf der Suche ist, das entdeckt. Es lohnt sich, oder nicht, sich mit Jesus zu beschäftigen. Wir wollen beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns siehst und dass du uns gesehen hast in unserem Elend, in unserem verlorenen Zustand. Und obwohl wir blind sind und dich nicht sehen können, weil du so herrlich bist, bist du Mensch geworden in Jesus. Du hast die Herrlichkeit verlassen, bist Mensch geworden und hast hier auf der Erde gelebt und bist gekommen, um zu sterben, damit wir sehend werden. Danke dafür. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, die Menschen so zu sehen, wie du sie siehst. Voller Mitgefühl, voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Und Herr, hilf uns, wenn wir in unserem Leben durch Leid gehen oder im Leid stehen, dass wir immer wieder lernen, aus deiner Gnade zu leben. Und dass wir nicht verzweifeln, sondern dass wir festhalten an dir, weil du hältst uns fest. Und willst uns jeden Tag neu die Kraft geben, die wir brauchen, um das Leid zu tragen. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.